ADHS ist kein Schnupfen. Ja, wenn Sie nun denken, was ist mit dem Moderator los, dass er so weltbewegende Erkenntnisse von sich gibt, ich kann Sie beruhigen, mir geht's gut. Und diese banale Feststellung kam mir deshalb in den Sinn, weil ein Schnupfen, der kann zwar lästig sein, geht aber wieder vorbei. ADHS aber bleibt. Und damit bleiben auch Herausforderungen in den unterschiedlichen Lebensbereichen, über die wir hier bei ADHS, kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis, immer wieder sprechen. Und diese Herausforderungen, ja, die lassen sich auch nicht durch einen Jahreswechsel beeindrucken. Ich nutze aber die Gelegenheit und begrüße Sie aufs Herzlichste in 2026 und freue mich mit der gesamten Redaktion, dass Sie in unsere erste Ausgabe in diesem neuen Jahr reinhören. Herzlich willkommen. Für diese Ausgabe habe ich mich mit Professor Peter Greven, der ist niedergelassen in der Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin, und mit Dr. Matthias Rudolph in Boppard niedergelassen mit seiner Praxis für Verhaltenstherapie, zu ganz unterschiedlichen rechtlichen Fragen rund um ADHS unterhalten. Wir gucken eben in unterschiedliche Bereiche. Und das Ganze ist ein spannendes und komplexes Gespräch geworden. Und wir haben, um eine bessere Hörbarkeit zu erreichen, dieses Interview in zwei Folgen unterteilt. Sie hören natürlich jetzt offensichtlich die erste Folge und wir steigen ein mit einer kurzen Einführung in den Themenbereich. Und ich sage, los geht's. Viel Spaß beim Hören.
Ja, hallo, dankeschön.
Hallo, Herr Schiffbauer.
Wir sprechen heute über ADHS und Recht. Jetzt ist das ein super weites Feld. Man könnte dazu bestimmt auch höchst philosophische Betrachtungen diskutieren. Aber wir wollen das möglichst kompakt und praxisrelevant machen für unsere Zuhörenden. Daher haben wir ja mit Ihrer Zustimmung im Vorgespräch und in der Absprache mit der Redaktion uns entschlossen, mal auf ganz zentrale Aspekte zu schauen und die in so 6 grobe Kapitel, kompakte Kapitel zusammenzufassen. Wir sprechen über ADHS und Erziehungsberechtigte in der Kinder- und Jugendmedizin. Im zweiten Kapitel geht es weiter mit ADHS und Beruf. Als drittes schauen wir auf ADHS und Straßenverkehr. Im vierten Kapitel, komplexes Thema, ADHS und Versicherungen. Im fünften Kapitel schauen wir auf ADHS, Medikamente und Reisen. Und zu guter Letzt im 6. Kapitel auf ADHS und Sport. Und hier gucken wir, was wichtig ist, sowohl im Breiten-, aber auch im Leistungssport. Und bevor wir einsteigen, ein ganz noch wichtiger Hinweis. Dieser Podcast kann und will keine juristische Beratung ersetzen und dient eben auch nicht als juristische Beratung. Wir beleuchten die Erfahrung aus der Praxis Professor Grevens und Dr. Rudolphs, die aber keine rechtsverbindliche Aussage darstellen. Jetzt steigen wir aber ein mit dem ersten Themenblock und springen in die Kinder- und Jugendmedizin. Hier ist es relativ banal, ja so, dass wir nicht nur die Betroffenen haben, die Minderjährigen betroffen, sondern wir haben ja auch noch Eltern bzw. Erziehungsberechtigte. Peter Greven, mal ganz grundsätzlich, was ist hier wichtig, sowohl für die Seite der Behandelnden, aber auch für die Seite der Betroffenen?
Aus rechtlicher Sicht ist hier natürlich erst einmal wichtig, dass wir überhaupt ein Einverständnis für eine Behandlung haben. Und an diesem Punkt haben wir schon in der Kinder- und Jugendpsychiatrie einen gewissen Unterschied zur Kinder- und Jugendmedizin, also zur einfachen kinderärztlichen Praxis. Es ist nämlich tatsächlich nach gängiger Rechtsprechung so, dass man für eine kinder- und jugendpsychiatrische Behandlung hier ein Einverständnis natürlich des Patienten sowieso in der Regel, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat, aber ein Einverständnis beider Sorgeberechtigter braucht, nicht nur eines einzelnen Sorgeberechtigten. Das heißt, während eine Mutter mit dem Kind mit einem Infekt natürlich ohne weiteres zum Kinderarzt gehen kann und dort eine Behandlung einleiten kann, wird in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gefordert, dass alle Sorgeberechtigten in die Behandlung einwilligen. Das erfordert natürlich von Seiten der Betroffenen, dass sie sich erstmal darüber einigen, dass eine solche Behandlung als sinnvoll angesehen wird. Und das kann schon mal bei strittigen Eltern, getrennt lebenden Eltern durchaus die erste Hürde sein, überhaupt eine Behandlung in Anspruch nehmen zu können.
Jetzt haben Sie es gerade gesagt, solange alles einvernehmlich läuft, stelle ich mir das dann relativ gangbar vor, diesen Weg. Aber jetzt gibt es ja auch innerhalb einer Therapie, einer Behandlung, wenn sie denn dann mit Einverständnis läuft, auch unterschiedliche Entscheidungen. Nehmen wir jetzt bei ADHS zum Beispiel die Initiierung einer Therapie, möglicherweise einer medikamentösen Therapie. Da können wir zwei Menschen, Sie haben es gesagt, mit Sorgerecht haben, aber die haben vielleicht eine unterschiedliche Meinung. Was machen Sie denn in so einem Fall? Also was dürfen Sie als Behandler tun? Was müssen Sie tun? Und was können Sie tun letztlich?
Grundsätzlich brauche ich auch für die Initiierung einer solchen medikamentösen Behandlung das Einverständnis aller Sorgeberechtigten. Das ist leider oft so, dass eben genau das nicht vorliegt. In so einer Situation haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, alle anderen Behandlungsoptionen auszuschöpfen. Das heißt, sehr intensiv weiter zu beraten zur Thematik, eventuell Erziehungsberatung oder Familienhilfe zusätzlich einzuleiten, eventuell andere Therapien, die nicht strittig sind, wie zum Beispiel eine Ergotherapie einzuleiten, wenn dafür eben entsprechende Indikationen auch vorliegen. Aber es ist wichtig, da am Ball zu bleiben, die Eltern immer wieder beide mit ins Boot zu holen und auch tatsächlich immer wieder dazu zu beraten, was unsere Haltung, die ärztliche Haltung dazu wäre. Insbesondere wichtig, das ablehnende Elternteil explizit einzubeziehen und immer wieder neu zu beraten, dabei den Fokus nicht auf die Streitigkeiten zwischen den Eltern zu lenken, sondern wirklich auf das Kind, auf den Patienten, auf das, was das Kind braucht für eine gedeihliche Entwicklung.
Das stelle ich mir auch energieraubend vor, respektive anstrengend. Können wir nachher nochmal drüber sprechen, ob Dr. Rudolph deshalb in die Erwachsenenmedizin gegangen ist. Aber das lasse ich erstmal jetzt mal an dieser Stelle hinten anstehen. Ja. Jetzt ist das ja so, Sie begleiten ja die Betroffenen, wenn wir mal einen Idealfall haben und ADHS wird frühzeitig erkannt, über eine ganze Strecke junges Leben, nämlich vom Kindesalter bis hin zum Jugendalter. Und die wachsen und damit wächst natürlich auch der Verantwortungsbereich dieser jungen Menschen. Gibt's da so einen Cut-off, wie wir es bei Studien haben, aber gibt's eine Grenze, eine Altersgrenze, wo Sie sagen, jetzt haben die Jugendlichen mehr Rechte und Sie als Behandler haben zum Beispiel auch eine Schweigepflicht gegenüber den Erziehungsberechtigten, respektive Entscheidungen können auch von dem Jugendlichen, der Jugendlichen selbstständig getroffen werden? Wie ist das?
Diese Grenze gibt es, die macht sich aber nicht am Alter fest, sondern an der individuellen Reife des Kindes und Jugendlichen. Da gibt es zwischen 14 und 18 Jahren fließende Übergänge. Tatsächlich ist es so, dass oft vergessen wird, dass auch die Schweigepflichtsentbindung, die die Eltern geben, auch von einem Kind und Jugendlichen mitgetragen werden sollten. Also ab 14, 15 Jahren jedenfalls auch vom Kind und Jugendlichen mit unterzeichnet werden muss. Für die Behandlung ist es so, ab einem gewissen Alter dürfen Kinder und Jugendliche auch alleine eine Behandlung aufsuchen, können das aufsuchen. Wir haben öfter den Fall, dass ein Elternteil mit einem Kind, mit einem Jugendlichen kommt und der Jugendliche oder die Jugendliche aber sehr klar artikuliert, ich möchte nicht, dass das andere Elternteil einbezogen wird. In einem solchen Fall darf man da und sollte man auch dem Wunsch entsprechen. Wenn es dann aber an die medikamentöse Behandlung geht, wäre ich weiter sehr, sehr vorsichtig und würde unbedingt versuchen, beide Sorgeberechtigten einzubeziehen. Ausnahmen gibt es da, wo wirklich ein Elternteil, was formal noch sorgeberechtigt ist, einfach überhaupt nicht auffindbar ist. Auch nicht so selten in unserer Praxis. Aber ansonsten geht es tatsächlich immer wieder darum, am Ende doch die Sorgeberechtigten mitzugewinnen. Oftmals kann man das auch mit dem Kind, mit dem Jugendlichen und dem anderen Elternteil im Verlauf erreichen, dass dann der andere Sorgeberechtigte auch einbezogen werden kann.
Das klingt wirklich alles sehr herausfordernd. Nach multiplen Herausforderungen, viel Erfahrung, viel Fingerspitzengefühl ist so aus meiner Wahrnehmung da notwendig. Wenn Sie jetzt nochmal auf das schauen, was Sie gerade erklärt haben, wenn Sie das zusammenfassen würden in so ein paar wichtigsten Botschaften, was wäre das, wenn wir jetzt auf die Behandlung, auf die Aspekte in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis schauen?
Zusammenfassen ist wichtig, dass wir eben, dass eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Behandlung eine umfassende Begleitung bedeutet, bei der wir nicht nur den Patienten, sondern auch die Elternteile, die Sorgeberechtigten immer wieder intensiv einbeziehen müssen. Das ist eine die ganze Behandlung begleitende Herausforderung. Das kann sich im Verlauf der Behandlung durchaus auch verändern. Und es ist wichtig, an diesem Punkt immer dran zu bleiben. Ein Aspekt ist mir nochmal wichtig, das ist mir aufgefallen, den habe ich eben bei der ersten Frage gar nicht wirklich berücksichtigt. Ab wann gilt denn eine Schweigepflicht für das Kind? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Die Schweigepflicht, die ärztliche oder therapeutische Schweigepflicht, die gilt immer. Die gilt von Anfang an. Also auch ein Schulkind kann sich darauf verlassen, dass das, was es uns alleine erzählt, auch im Rahmen der Schweigepflicht behandelt wird und nicht an Eltern weitergetragen wird. Wenn das relevant und wichtig ist, was da erzählt wird, muss man mit dem Kind oder dem Jugendlichen gemeinsam erarbeiten, wie viel man davon dann doch weitertragen darf. Aber das gemeinsam mit dem Kind, und die Grenze ist halt da, auch juristisch, wo eine Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt, da ist der Arzt dann manchmal auch verpflichtet, seine Schweigepflicht in dem Falle zu brechen. Das ist aber nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei Erwachsenen.
In der Überleitung zu unserem nächsten Kapitel, das war unser erstes Kapitel, Matthias Rudolph, ich habe das eben so scherzend gesagt, dass man jetzt als Erwachsenenpsychiater, als Erwachsenenpsychotherapeut dann denkt, oh, zum Glück habe ich diese Anforderungen nicht. War das wirklich ein Gedanke, der Sie durchzuckte, oder sehen Sie ähnliche Herausforderungen schon auch bei Ihnen in der Praxis gespiegelt?
Herr Schiffbauer, wenn ich zurück überlege an die Anfänge meines Medizinerdaseins im Studium, da hat schon ein Professor gesagt, denken Sie immer dran, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Staatsanwalt behandelt immer mit und wir sind immer mit einem Bein im Gefängnis. Das konnte ich damals überhaupt noch gar nicht richtig verstehen und einordnen, aber an den Professor denke ich noch häufig. Hm. Also das erstmal zu dem Thema ADS und Recht, aber was Professor Greven eben gesagt hat, das ist schon ein wichtiger Aspekt, natürlich auch im Erwachsenenalter, gerade bei ADHS, weil es eben diesen hohen genetischen Aspekt hat. Und auch wenn ich ausschließlich Erwachsene behandle, schaue ich mir immer das gesamte Familiensystem an. Und was ich auch von Professor Greven gelernt habe im Bereich der Transition, ich behandle ja viele dann auch junge Erwachsene, die vorher eben beim Kinder- und Jugendpsychiater in Behandlung waren, dass ich sogar mich freue mittlerweile, wenn Mutter und oder Vater am Anfang mal mitkommen. Mhm. Ja, oder auch, dass Mutter oder Vater den Termin ausmachen, wo ich früher gesagt habe, nein, also Sie sind jetzt erwachsen, wenn Sie den Termin nicht selber ausmachen, dann kriegen Sie ihm keinen. Punkt. Mhm. Und das ist totaler Blödsinn, gerade bei ADS-Lern. Insofern ist es juristisch natürlich anders. Ich behandle volljährige Patientinnen, Patienten, aber ich habe immer die Familie, die Angehörigen mit im Fokus.
Okay, vielen Dank nochmal für die Einordnung. Und Transition, großes Thema. Das ist ja auch einer der Grundgedanken gewesen, warum es diesen Podcast gibt ursprünglich. Ja. Danke nochmal für diese Klammer. Der nächste Block, zweite Kapitel, ADHS und Beruf, könnte ich jetzt einfach sagen, brauchen wir in dem Kontext nicht drüber zu sprechen, weil es gibt eine wunderbare Podcast-Folge dazu mit Dr. Matthias Rudolph. Da haben wir ganz ausführlich über unterschiedliche Aspekte gesprochen. Was müssen Arbeitnehmende beachten bei einer Bewerbung, aber auch dann später im Berufsleben? Welche Berufsfelder passen vielleicht ganz gut? Die Folge verlinken wir natürlich nochmal in den Shownotes. Dennoch für unsere Zuhörenden jetzt hier bei dieser Folge. Was sind die zentral wichtigsten Aspekte im Kontext ADHS und Beruf? Matthias Rudolph, vielleicht von Ihnen den Aufschlag.
Ich mach's kurz und knapp, weil wir eben das ja schon aufgenommen haben, aber gerade die rechtlichen Aspekte. Und ich bleib mal bei der Transition. Da ist ja die Frage tatsächlich, welcher Beruf kommt denn für mich in Frage als junger Mensch mit ADHS oder welches Studium? Und da gibt es aus juristischer Sicht eigentlich nur eine Einschränkung, nämlich tatsächlich den Erwerb des Pilotenscheins. Den kann man mit ADHS nicht machen. Ansonsten kann ich aus juristischen Aspekten tatsächlich auch als junger Mensch mit ADS grundsätzlich alle Berufe ergreifen. Die nächste Frage stellt sich dann spätestens im Bewerbungsgespräch. Soll ich es denn sagen oder wenn ich auch darauf angesprochen werde? Das ist ja juristisch eine sehr heikle Frage im Bewerbungsgespräch. Nun war ich ja 20 Jahre lang selber Chef und habe viele Bewerbungsgespräche geführt. Aber die Frage, haben Sie irgendwelche Krankheiten, darf ich natürlich nicht stellen. Was aber schon juristisch in Ordnung ist, ist, dass ein potenzieller Arbeitgeber fragen darf, fühlen Sie sich denn gesundheitlich geeignet und in der Lage? Wobei da juristisch wieder der Aspekt ist, das ist die Einschätzung des Bewerbers, der Bewerberin. Mhm. Also wenn ich mich gesundheitlich dazu in der Lage fühle, dann darf ich einfach auch Ja sagen und Punkt. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein bisschen fokussierter, pointierter ist es, wenn ich mich bewerbe auf eine Stelle, die als Beamtin, Beamter auf Lebenszeit ausgeschrieben ist. Und wenn ich spätestens da, wenn ich in der amtsärztlichen Untersuchung bin, da muss ich tatsächlich Farbe bekennen. Da sehen Sie auch, Herr Schiffbauer, was ich gesagt habe. Also nicht unbedingt der Staatsanwalt behandelt immer mit, aber es gibt tatsächlich immer in der Medizin juristische Aspekte, die ich mit einbeziehen muss in meine Gesamtentscheidung.
Ich weiß, dass wir damals im Podcast, Dr. Rudolph, auch darüber gesprochen haben, dass es ja Dinge gibt, die, wenn wir auf ADHS und Recht schauen, noch wichtig sind. Ich habe so ein Stichwort Nachteilsausgleich zum Beispiel im Ohr. Also wenn ich eine Beeinträchtigung habe, dann habe ich ja auch gewisse Rechte, ne, die für mich gelten. Was ist hier wichtig?
Herr Schiffer, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Und zwar gerade als Reha- und Sozialmediziner ist mir das ein wirkliches Anliegen, dass Patientinnen und Patienten mit ADHS durchaus ja wirklich auch selbst mit einer Behandlung eingeschränkt sein können in der Wahrnehmung ihrer Teilhabe. Und gerade wenn wir wieder an die jungen Menschen denken in Studium und Ausbildung. Und da haben wir im deutschen Sozialrecht diesen Aspekt des sogenannten Nachteilsausgleichs. Und das ist was, da stelle ich auch recht häufig Bescheinigungen aus. Zum Beispiel, dass in langen Prüfungen an der Universität, dass dann der Prüfer zwischendurch mal hingeht, weil die Patienten dazu neigen, sich zu verzetteln oder die Zeit falsch einzuteilen. Und mal alle Stunde hingeht und sagt, ja, sind Sie schon bei Aufgabe 2, sind Sie schon bei Aufgabe 3 oder so. Oder sich nochmal erklären lässt, wie haben Sie die Fragestellung verstanden. Oder dass es eben, wenn Patientinnen durch Geräusche sehr ablenkbar sind, dass man sagt, sie hatten Anrecht auf eine Prüfung in einem Alleine-Prüfung, also dass nur sie da sitzt und nicht 100 andere Prüflinge noch, wo es immer raschelt und knuspelt und kruspelt und sie dadurch abgelenkt ist. Also gerade das deutsche Sozialrecht sieht da eine Reihe von Unterstützungen aus bei Menschen, die eben tatsächlich chronisch eingeschränkt, chronisch behindert sind in der Teilhabe. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Da sollten die Patientinnen und Patienten ihren Arzt auch drauf ansprechen.
Nochmal kurz nachgefragt in die Kinder- und Jugendpraxis, Professor Greven. Jetzt sind ja Jugendliche dann vielleicht gerade bei Ihnen noch in der Behandlung, die sind auf dem Schritt aus der Schule ins Berufsleben. Wie stellt sich das bei Ihnen dann dar und welche Aspekte sind jetzt im Kontext Recht hier wichtig noch aus Ihrer Perspektive?
Also das sind eigentlich gar keine zusätzlichen Aspekte. Genau das, was Matthias Rudolph schon gesagt hat, können wir auch so bestätigen. Wir beraten Kinder und Jugendliche dann, wenn sie zu ihren ersten Bewerbungsgesprächen, Kinder nicht, Jugendliche, wenn sie zu ersten Bewerbungsgesprächen zur Ausbildung gehen, natürlich dahingehend, was sie angeben dürfen, müssen oder nicht müssen. Und genau dieser Aspekt der Selbsteinschätzung ist wichtig. Man muss keine Dinge angeben, von denen man glaubt, dass sie einen selbst nicht bei der Ausübung des entsprechenden Berufs beeinträchtigen. Da ist aber natürlich dann im Einzelfall auch schon nochmal die ausführliche Beratung des Arztes erforderlich, einem Jugendlichen eventuell zu sagen, das ist vielleicht mit dieser Problematik trotzdem nicht der richtige Beruf und es könnte doch eine Einschränkung sein. Das ist durchaus auch unsere Aufgabe.
Ich finde die Aussage von Professor Greven unterstreicht nochmal ganz deutlich, wie gewinnbringend eine gute Beziehung zwischen und Behandelnden sein kann und wie wichtig gegenseitiges Vertrauen hier ist. Ja, geht es doch mitunter um Entscheidungen, die ein ganzes Leben maßgeblich beeinflussen. Wir sind am Ende dieser ersten Folge zum Thema ADHS und Recht und ich freue mich, dass Sie reingehört haben. Verpassen Sie nicht die zweite Folge zu diesem Thema, in der ich mit Dr. Rudolph und Professor Greven über weitere Aspekte aus dem Themenkreis ADHS und Recht spreche. Und Sie kennen das, wenn Sie grundsätzlich keine Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis verpassen wollen, ja, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Ich freue mich auf ein Wiederhören und sage Tschüss.